das war so skurril. So, du hast eine Frau zu Hause, die hochschwanger ist. Du bist jetzt aber gerade irgendwo in Chile oder in Argentinien. Und das war so, das war too much einfach so.
Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Tim Eisenträger. Tim ist nicht nur ein sehr guter und erfahrener Schlagzeuger, er ist auch einer der besten Drumtechs am Markt und einer meiner allerbesten Freunde. Ich freue mich sehr.
Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
Ja, willkommen zum ersten Bumm-Zack-Spezial. Wo ich halt nicht mit praktizierenden Schlagzeugern in der Form spreche, sondern du bist ja Drumtech.
Richtig, durchaus, ab und zu.
Bist du auch mein Drumtech?
Ja, Chef.
Nee, das ist halt, du bist ja leider nicht immer dabei, das ergibt sich ja nicht immer. Aber das ist nee, halt leider. So, wenn ja. du dabei bist, dann könnte ich halt 10 Minuten verkatert vorm Konzert aus dem Tourbus steigen, mir Wasser ins Gesicht schmeißen, mich auf die Bühne ans Schlagzeug setzen, das Konzert fängt an und ich wüsste, dass alles perfekt steht, dass es so gut klingt wie nie und das ist halt für einen Schluffi wie mich, der noch nicht mal weiß, wie die Fälle heißen, die er spielt und der dich dafür anrufen muss, ist das halt großartig.
Ja, hör mal, ich stelle ja sogar einen Eimer hinter den Podest, ne? Falls es mal ganz kritisch wird.
Ja, gut, aber da hatte ich Magen-Darm. Das ist okay.
Das zählt.
Zum Glück habe ich ihn nicht gebraucht. Aber da bin ich ja wirklich aus dem Tourbus irgendwie. Doch, Soundcheck habe ich auch noch gemacht. Dann bin ich wieder kotzen gegangen. Dann bin ich wieder in den Bus gegangen. Und dann.
Da hast du gut durchgezogen. Da war ich stolz.
Ja. Was trinken wir denn, Tim?
Das ist krass. Ich habe es geschafft. Ich habe den Wein meiner verstorbenen Oma besorgt für heute extra.
Oh.
Und zwar ist das ein Köver Nacktarsch. Heißt wirklich so.
Ja, okay. Und ich trinke ein Weißwein. Die Leichtigkeit des Seins. Ach, das Gott. War ein Geburtstagsgeschenk von dir. Du hast Stimmt. mir zu meinem Geburtstag ein Care-Paket, wo eben auch das Moritz-Wiehl-Bier drin war, aber eben auch der Weißwein. Und den habe ich mir für einen besonderen Moment aufgespart. Und dieser besondere Moment ist jetzt.
Sollen wir aus der Flasche trinken oder trinken aus dem Glas?
Ich habe extra so ein schönes Glas hier, so ein schönes, ich habe vergessen, wie das heißt, mit so Design drauf.
Ich hab einen Becher.
Prost, mein Lieber.
Herzblatt, danke.
Ja, hör mal, fangen wir mal an. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an.
Ganz vorne, okay.
Ja, du wurdest geboren, ja, und zwar im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Hatting am 17. Januar 1982.
Exaktamente.
Also, das ist Ruhrgebiet, aber Hatting ist jetzt, glaube ich, nicht Großstadt, ne? Ist das nicht alles recht beschaulich? Und
so 60.000 nett? Einwohner, glaube ich, irgendwie so um den Dreh, ja, zurzeit. Ja, ist schon sehr, sehr klein. Aber halt, wie es im Ruhrgebiet ist, in 15 Minuten ist man schon in der nächsten Stadt.
Ja, Bochum dann in dem Fall, oder?
Richtig, ja. Ja.
Wie war deine Kindheit?
Meine Kindheit? Super. Echt, also schön in einer kleinen Stadt, mitten in der Fußgängerzone aufgewachsen, so mit Parkhaus, Verstecken spielen. Immer Anschiss gekriegt, wenn man mit den Bällen in der Fußgängerzone gespielt hat. Aus dem Fenster die Omas nass gespritzt als Köttel. Nee, richtig, also richtig, richtig gut. Es gab einen kleinen Einschnitt in meinem Leben, da ist mein Vater gestorben, als ich 13 war. Und dann bin ich quasi mit meiner Mama und meiner Schwester zusammen aufgewachsen, alleine. Und bin dann auch relativ schnell ausgezogen. Das ging nicht mehr.
Was heißt relativ schnell? In welchem Alter?
Punkt 18.
Wirklich?
Ja, Punkt 18.
Und wohin dann? Gleich nach Bochum oder wohin?
Nee, mit einem Freund, mit dem bin ich auch heute noch befreundet. Der hat einen Musikladen in Hatting, die Musikinstrumententruhe. Und mit dem bin ich in eine WG gezogen. Und das war ganz wichtig und spitze einfach. Ja, das war ein wichtiger Punkt. Ja, und vorher dann in der Schule ganz normal, klassisch, wie alle auch, zum Schlagzeug gekommen. gefragt worden. Hast du Bock
auf Schlagzeug? Ja, wie genau?
Den Matthias, den kennst du auch, ne? Den Matthias Reetz?
Matthias kenne ich, ja. Matthias. Ja, Matthias, ein ganz unfassbar, also da werden wir noch zur Sprache kommen, ein unfassbar toller Sänger, unter anderem bei The Heart of Horror, da kommen wir aber natürlich genau. noch dazu.
Klar.
Und bei Blackmail hat er auch Richtig. Zuletzt gesungen, der letzte Sänger von Blackmail. Aber da kommen wir auch noch zu. Das ist ja auch ein wichtiger Teil zu deiner Vita.
Genau.
Genau, was war dein Schlagzeugmoment? Gab's so einen Moment, wo du gedacht hast, so, boah, was ist das denn? Das ist ja geil. Da setze ich mich mal hinter und so, boah, das macht ja Spaß.
Ja, da gab es wirklich einen Moment. Ich hatte, wie alle Schlagzeuger, so ein billiges Black Horse für 200 Mark oder sowas. Und ich hatte es in meinem Zimmer stehen und ich habe exakt eine Minute gespielt und dann gab es direkt den Anruf vom Nachbarn, sofort. Und da wusste ich, aber jetzt wirklich, da wusste ich, das ist mein Instrument.
wie kam das Schlagzeug zu dir? Hast du einfach ein Schlagzeug bekommen? Oder woher wusstest du, dass du ein Schlagzeug haben willst? Diesen Moment meine
ich. Der Matthias, mit dem bin ich ja auch zur Schule gegangen, dann da in Hatting, der ist ja auch aus Hatting. Und der hat mich einfach in der fünften Klasse angequatscht und hat gesagt, Timmy, ich muss von meinen Eltern die ganze Zeit Akustikgitarre lernen, ich will aber E-Gitarre spielen, du kaufst dir jetzt ein Schlagzeug. Und dann habe ich mir das gewünscht und dann habe ich es bekommen. So, ist ganz easy peasy, genau. Und dann stand es im Zimmer und ich weiß noch, ich lag im Bett. Das ist natürlich, ne, das ist dein Schatz dann. Das ist, kann man nicht beschreiben. Das erste Instrument ist einfach wie das erste Auto, wie das erste Mal bei manchen.
Nee, aber das Thema hatte ich hier tatsächlich auch schon mit anderen Gästen im Podcast. So auch das erste Instrument, das erste Schlagzeug, daran erinnert man sich auch immer, sein ganzes Leben lang.
Und das hat halt grottig geklungen. Aber das war egal. Ich glaube, bei mir war das.
Ist doch scheißegal.
War das, warum ich sofort hängen geblieben bin? Weil es sofort einen Sinn hatte. Das Schlagzeugspielen hatte sofort einen Sinn, weil ich mit Matthias einfach zusammengespielt habe und nicht irgendwie alleine nach Noten irgendwie was gelernt habe, sondern mir auch wie viele andere Schlagzeuger wahrscheinlich aus dem Tisch die Tischplatte abgemacht, Latten dran gesägt, Kreise drauf gemacht, Schaumstoff drauf und alle CDs und Kassetten, die man damals hatte, einfach runtergespielt mit Kopfhörern. Genau.
Heißt das, du bist komplett Autodidakt oder hattest du auch mal Unterricht?
Ich hatte, glaube ich, so, ich würde sagen, insgesamt 10 Stunden Unterricht. Ich glaube, ich habe mir dadurch ein paar Sachen falsch beigebracht. Ich spiele so open-handed, das heißt, die halt mit links und die Snare mit rechts. Aber die Bassdrum mit rechts, so wie Sam Phillips zum Beispiel, der macht das auch, so open-handed spielen.
Aber das Schlagzeug ist wie normal bei einem Rechtshänder aufgebaut?
Ja, ganz normal. Nur das Right-Becken steht quasi links neben der Hi-Hat. Genau. Und das liegt daran, Handball spiele ich mit rechts, Tennis mit links, Schreiben mit links, Schneiden mit rechts. Das war so. Und dadurch habe ich mir das irgendwie, ich glaube, nicht so richtig beigebracht. Das war aber egal. Das ist bis heute egal. Es verkompliziert manche Sachen, aber es vereinfacht auch manche Sachen. Ne?
Ja, es verkompliziert zum Beispiel, wenn du mal bei Matzen aushelfen musst.
Ja, oh ja.
Das war so geil.
Sehr interessant.
Ja, das hat großen Spaß gemacht.
Ja. Wir haben eine ganz gute Nachricht für dich, Donnerstagnacht. Morgen und übermorgen spielst du 2 Songs. Ach. Hoppala.
Ja. Sag mal, und wenn ich dich so eine persönliche Frage stellen darf.
Jede, Schatz.
Der Tod deines Vaters,
ja.
Das war ein Unfall, oder?
Das war ein Unfall, genau.
Hat das auch Auswirkungen auf dein Spiel gehabt oder hat das auch was mit dem Schlagzeugspiel zu tun? Kann es sein, dass du das so ein bisschen damit verarbeitet hast oder beziehungsweise, was ja auch mit dem Schlagzeug super geht, ein bisschen Frust und Aggression abgebaut hast?
Kann ich gar nicht so indirekt sagen. Das, was ich weiß, dass ich mich ständig gefragt hätte oder immer noch frage, ob ich zum Schlagzeug gekommen wäre, wenn er noch da gewesen wäre. Weil er war schon ein bisschen, strenger so, ne? Und das frage ich mich heute, ist das... wäre das für den damals in Ordnung gewesen und hätte ich das spielen dürfen? Ich weiß nicht, ob ich dann zum Schlagzeug gekommen wäre. Ich glaube, meine Mutter damals war froh, dass ich dann was gefunden habe, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und genau, dass ich da super viel, ich konnte 2 Sachen. Ich war musikalisch und ich konnte Sport. Das geht ja auch einher mit dem Schlagzeugspielen. Und konnte mich da halt richtig auslassen. Und ich denke, es gab Situationen, es gab durchaus auch Situationen bei Konzerten, wo ich dann halt an ihn gedacht habe, und mich gefragt habe, guckt er jetzt zu? So, ne? Die gab es in dieser Zeit natürlich sehr intensiv. Gerade bei dem ersten Konzert dann irgendwie mit 14, 15. Das war natürlich da. Aber ich glaube, der guckt immer zu. Man findet ja Dinge, wie man an was glaubt. Und ich glaube, der guckt immer zu.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist doch auch dann letztendlich egal, ob du dann auch zum Instrument gefunden hättest, oder?
Ja.
Irgendwie spielt das doch, ich finde, das spielt keine Rolle.
Nee, so. Ja. Ich habe das super gut verarbeitet. Also es ist immer so, man bekommt immer so eine bedrückte Stimmung, wenn ich mit Leuten über den Tod meines Vaters spreche. Aber ich habe da wirklich für mich einen Weg gefunden, wie ich das verarbeite. Und das ist wirklich alles gut. Also
super. Und das ist schön zu hören.
Man muss sich zwangsläufig mit dem Tod beschäftigen, so.
Ja. Ne?
Das ist klar. Und das ist aber auch gut. Und wenn man das dann geschafft hat, für sich seinen Weg gefunden hat, dann nimmt das viele Ängste und viele Gedanken und gibt eine unwahrscheinliche Sicherheit. So.
Ja. Ja. Ich finde es irgendwie krass, ich habe jetzt gerade gedacht, dass du so erzählt hast. Wir haben jetzt gerade zum ersten Mal darüber gesprochen. So offen.
Ja, wirklich.
Ja, finde ich krass.
Wow. Die Situationen ergeben sich halt auf Tour immer selten. Und,
ja, das stimmt.
Man hatte meistens ja immer, da wir einen anderen Tagesrhythmus haben einfach, mehr so Smalltalk-Zeiten so, ne, die sich auf 10, 15 Minuten und beschränken. Und da sind halt intensive Themen, die ich natürlich sehr gerne mit dir bespreche. Einfach irgendwie nicht richtig da vor Ort.
Ne? Ja, voll. Wobei es eigentlich auch schade ist. Aber das brauchen wir jetzt nicht so vertiefen.
Alles gut.
Ja, finde ich auch. Eure erste Band.
Jo.
Du mit
Matthias.
Kennst
du gar nicht den Namen.
Doch, weiß ich.
Du weißt das?
Worst Case Szenario.
Wurstkäse Schinken, wie krass.
Ich weiß sogar, warum ihr euch so genannt habt.
Das gibt's ja gar nicht. Woher weißt du das? Ja, jetzt aber.
Weil ihr Dies so gut fandet. Und,
richtig.
Nach dem Album von Dies habt ihr euch benannt.
Ganz genau. Der Dean, wir hatten noch einen Koreaner dann dabei. Und der Dean war super Dies-Fan. Und danach ging es dann.
Aber ich habe mir, ich bin ja natürlich sehr gut vorbereitet, ich habe mir die Platte gestern angehört in der Vorbereitung und fand die auch echt gut.
Echt?
Also ich kenne natürlich Dies, aber ich hatte die Platte jetzt so im Speziellen gar nicht so auf dem, die ist total gut, weil die auch so vielseitig ist.
Ja.
Das ist irre.
Ja, das passte schon. Und es gab eine riesen Szene in Hattingen. Da waren es einfach noch die Zeiten, dass es cool war, zum Jugendclub-Konzert zu gehen. Und es gab unwahrscheinlich viele Bands. Es kommen ja auch super viele Bands aus Hattingen, lustigerweise, mit dem Patrick Grün, von Caliban, da kommen ja auch zwei, glaube ich, aus Hattingen und auch aus dem Ruhrgebiet. Frieda Gold kommt aus Hattingen und das war dann teilweise, das waren Veranstaltungen vor 700 bis 1000 Leuten. Da gab es dann irgendein Newcomer-Festival und das war das Jahresding, wo alle einfach hingekommen sind. Und da dann als Band selber zu spielen und sechs seiner eigenen Songs vor allem zu präsentieren, als Dützen da.
Voll geil.
Genau, und ab spätestens da warst du geflasht. Also ab dem Moment war klar, okay, Musik machen ist ein Teil deines Lebens und wird es immer bleiben.
Cool. In welchem Jahr sind wir denn jetzt?
Ich muss kurz rechnen, ne? Es könnte so 98 sein, so da, irgendwie so da.
Und habt ihr euch da dann aber auch nicht schon umbenannt in, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Junius?
Junias hieß es.
Junias.
Genau, okay. Ist ein Mädchenname.
Und ihr musstet euch umbenennen, oder wie?
Genau, weil es eine Punkband gab, die Worst Case Scenario hieß. Und die haben uns, weil das so ein bisschen dann voranging, haben uns dann direkt angeschrieben und gesagt, nee, könnt ihr mal vergessen. Und dann mussten wir uns umbenennen.
Krass, okay.
Ja.
Aber es ging ja trotzdem gut weiter, oder?
Total.
Ihr hattet ja einen coolen Deal, habt eine Platte rausgebracht, wart mega viel auf Tour.
Ja, das war auch eine super Zeit. Also mit allem Pipapo, mit Schulbefreiung, mit Top of the Pops spielen und sowas. Ne? Das war, zu der Zeitpunkt war das unglaublich.
Ja.
Ja.
Cool. Aber sag mal, was ist da alles passiert? Wie kam das?
Wir haben, kennst du das Emergenza-Festival? Dieses
ja.
Nicht so gute Festival. Und es war eine gute Plattform, um in Clubs zu spielen, wo man sonst nicht spielen hätte können. Und da haben wir einfach blöd mitgemacht und dann irgendwie in irgendwelche Finalausscheidungen gekommen. Und da haben wir Hannes Jeckel irgendwann mal kennengelernt. Und das ist der Sänger von Sans Secours. Der lebt jetzt in Graz. Mhm. Und der hat uns quasi entdeckt. Und der hat uns so die ganze Zeit begleitet und der hat das auch mit dem Deal dann eingestielt und die erste Platte aufgenommen, dann die How Do You Do, wenn du informiert bist, von Junias. Und die wurde dann auch in Dortmund aufgenommen. Ja, und dann hat das so einen Lauf genommen. Dann ging das an die Visions, dann die fanden das gut, dann haben wir auf dem Bizarre Festival mitgespielt, dann hat man eine Tour gewonnen, eine Nightliner-Tour mit Glucifer, was für uns der Dejan war der Einzige, der einen Führerschein hatte, wir waren, ich glaube, 17, 18 oder eher 9, ich weiß auch, egal. Für uns war das eine krasse Welt. Vor allen Dingen Lucifer war ja richtig Rock'n'Roll, so mit Kotzen im Monitorbox und so, ne?
Ja.
Genau. Ja. Und ich weiß noch, der Schlagzeuger hat mich immer beeindruckt, ey. Das war. Der hat einfach mit Besenstielen gespielt.
Krass.
Und nach dem Konzert hatte der auf der Snare Drum einfach eine riesen fette Delle, die der einfach immer, der hat einfach alle Schrauben immer nur fest angezogen, bis die Delle weg war. Und am Ende des Konzerts war sie wieder da. Und immer, krass. Also wir waren, das war echt eine krasse Zeit. Aber so wie es dann ist, irgendwann musst du dich entscheiden. Machst du das als Beruf oder gehst du einen anderen Weg? Und der Dejan hat sich damals, was auch vollkommen legitim und cool ist, für den Weg entschieden, Informatik zu studieren und halt Musik immer als Hobby zu sehen. Und da war dann quasi so dann der Knick, wo das, weil in einer Band sein ist wie in einer Beziehung sein.
Mhm.
Und für uns kam nicht in Frage, jemanden zu ersetzen, sondern dann beendet man das. Und der Zeitpunkt war einfach nur ein blöder. Es waren gerade irgendwie, ich glaube, 10.000, 20.000 CDs gepresst.
Oh, fuck.
Bei Roadrunner Records irgendwie. Und dann sagt man, wir spielen nur eine Tour und danach ist Schluss.
Aber wie du sagst, das war okay, dass du akzeptierst die Entscheidung. Aber wie war das in dem Moment für dich?
Auch in
Versuch dir mal zurückzuerinnern.
Auch in dem Moment war es okay, weil ich ja selber
auch... Weil du einfach ein richtig guter Kerl bist.
Durchaus. Oft, würde ich sagen. Nicht immer, aber oft. Nee, ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich verstanden habe, weil wir uns auch hingesetzt haben und gesagt haben, so, boah, ja, das ist jetzt einfach eine krasse Entscheidung. Weil, wenn du Musik machen möchtest, dann musst du das 100% machen. 100%. Das geht nicht halb. Stimmt. Und wir waren halt noch super jung und man kann ja nicht wissen, dass das dann so entscheidend ist, dass man quasi fast gar nicht mehr zu Musik findet, so ne, erstmal eine lange Zeit. Jo, ja, aber das war okay. Aber seitdem wirklich kein Kontakt mehr zu deren. Sehr schade.
Ach, wirklich?
Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal bei Facebook angeschrieben und Matthias und ich haben noch sehr guten Kontakt. Und,
ja, das weiß ich ja.
Ja, ja. Und aber leider habe ich den noch nicht erwischt, wenn ich den sehe, weil wir würden gerne doch mal so einfach mal die Songs zocken, weißt du ja, ne? Einfach mal spielen nochmal den Rock'n'Roll, den man damals hatte.
Ja. Und du warst, das war aber schon immer bei dir so, dass du auch, dass du geguckt hast, dass die Backline in Ordnung ist, dass du Cases besorgt hast, dass du im Proberaum Ordnung geschafft hast, dass du immer geguckt hast, dass alles beisammen ist, dass jeder Equipment hat, dass so, das war schon, war aber auch schon irgendwie immer dein Ding, oder?
Immer, ja, so, wenn du darauf ansprichst, warum das dann so zum Tecken gekommen ist, ich habe eine Eigenschaft an mir, dass ich es total gerne mag, jemandem was schön zu machen.
Mhm.
Und das, was, das gibt mir was. Ne? Also ich gebe jemandem was und sehe, der freut sich darüber. Und das kann man jetzt projizieren aufs ganze Leben. Sei es jemandem bekochen, sei es jemandem das Schlagzeug schön machen, sei es jemandem das Schlagzeug stimmen, der seit, keine Ahnung, 40 Jahren hinterm Schlagzeug sitzt, wie von den Hooters und setzt sich dann in meinem Soundtrack hinter das Schlagzeug und freut sich wie ein kleines Kind. Dann stehe ich daneben und da wusste ich so, jo, das ist das, jemandem was schön machen und was geben. Das ist dein Ding, volle Kanone. Und das war meine cool. Möglichkeit, irgendwie dem Musikzirkus dann noch beiwohnen zu können, ohne selber Musik zu machen. Und das, das war eine wichtige Erkenntnis. Sehr wichtige.
Okay. Das heißt, Junias war vorbei. So ziemlich von null auf gleich quasi. Und was hast du dann gemacht? Wie ging es dann genau weiter für dich?
Wir wussten ja, also an dem Punkt zu kommen, war ja schon ultra anstrengend. Also das war ja teilweise
klar.
Boah, bis tief in die Nacht, dann nachts noch von Karlsruhe aus nach Hause fahren, 5 Stunden, dann morgens um 5 die Sachen noch im Proberaum laden. Also das war auch einfach super anstrengend, da ein bisschen voranzukommen einfach, ohne Strukturen. Aber das hätte jetzt quasi gerade angefangen.
Ja.
Ja, natürlich ist das dann super schade gewesen. Also man kann ja nicht sagen, oh, jetzt hätte es geklappt. Das war jetzt so das.
Das, ne? Kann man nicht, das
und
stimmt.
Es war ja, das erste Album, wenn ich habe mir das jetzt nochmal angehört, so auch. Das war, wir waren da noch, haben es noch gar nicht, das war irgendwie alle Musikrichtungen zusammen. War ein bisschen Phantomas-mäßig. Und wir sind auch nur bei Roadrunner gelandet, weil da ein Song bei ist, wo halt auch geschrien wird und die haben den total abgefeiert. Mhm. Und genau, so. Ja.
Echt, Matthias hat geschrien?
Nee, der Dern.
Ach so, okay, alles klar. Aber wir waren jetzt eigentlich schon da, wo es mit Junias dann
zu
vorbei
Ende
war.
Ging, genau.
Und dann?
Und dann?
Ja. Wie bist du dann in das Drumtech-Business oder beziehungsweise Backliner-Business? Weil du bist ja nicht nur Drumtech. Du kannst ja Gitarren und Bässe und dich um Sänger kümmern, kannst du ja auch.
Oh ja. Habe ich tatsächlich ein paar Jahre Pause gemacht mit Spielen. Nur noch so für mich ein bisschen im Proberaum. Und musste mich ja dann entscheiden, was machst du denn jetzt beruflich? Abi kam, so mit Ach und Krach, mit Klausuren verpennen geschafft. Und wie gesagt, ich konnte nur 2 Sachen, Sport oder Musik. Und habe mich dann als Zivildienstleistender in der Reha-Klinik für neurochirurgische Unfälle auf der Kinderstation gemeldet und fand das super und habe gemerkt, das konnte ich gut.
Aber ist das nicht so ziemlich das Krasseste, was man machen kann?
Ja, also so habe ich auch
also
erst gedacht.
Zart beseitigt darfst du nicht sein.
Nee, das nicht. Ja, das war eine Frühreha, wo man halt dann, nachdem man vom künstlichen Koma oder Koma erwacht, was ja ein langer Prozess ist, nicht so, wie man es aus dem Film kennt, da bin ich wieder. und ich konnte halt aber auch schon immer gut mit Kindern so arbeiten und das lag mir, so auf die Kinderebene runterzugehen. Und ich hatte keinen Bock auf Essen fahren. Und ich hatte auch keinen Bock auf Bundeswehr. So, ich habe auch, die Verweigerung war, glaube ich, 5 Sätze. Hab ich nicht so wie alle kopiert haben damals. Das ging ja so rum und man hat es kopiert und dann eingereicht zum Verweigern. Nee, ich habe halt reingeschrieben, schon wurde ich dann auch zum psychologischen Test einberufen. Und dann hat er mich gefragt, ja, was ist denn das hier für eine Verweigerung? Was soll denn das? Ich so, ja, ist aber ganz klar, wir brauchen beides in Deutschland. Aber mein beruflicher Werdegang ist halt einfach ein ganz klar anderer. Und ich möchte mit Menschen arbeiten, die eine Behinderung haben und das liegt mir gut und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, zack. Und das fand er richtig gut, dass endlich mal jemand da saß, der die Wahrheit ehrlich war, so mit ihm auch. Da gibt es ja die obskursten stimmt. Geschichten, die ich schon gehört habe, um nicht zur Bundeswehr zu müssen. Und ja.
Ja, da habe ich aber auch schon richtig geile Geschichten gehört.
Und ja, da gibt es echt krass Geschichten. Nee, genau, aber meins war halt einfach dann da. Und die hatten dann auch eine Sporttherapie da und da wusste ich so, ja okay, dann studierst halt Sport und machst halt was in Richtung Sporttherapie. Genau, und das war dann Müll. Das Sportstudium war ein sehr schönes Studium, das Grundstudium. Das möchte ich nicht missen, das sind immer gute Leute, gute Partys, sehr entspannt. Aber du hast später im Hauptstudium konntest halt beruflich, ich hatte keine Lust, ein Fitnessstudio zu leiten oder sonst irgendwas. Und bin dann zur Heilpädagogik gekommen und habe das studiert. So, und dann hat der Matthias irgendwann Heart of Horror gegründet, alleine. Ganz alleine. Hat er eine EP gemacht, ohne was zu sagen, der Sack.
Krass. Ah, echt, das war ja erst, da warst du gar nicht dabei.
Nee, die erste schwarze Heart of Horror war ich gar nicht dabei. Da habe ich noch nicht mal Shaker gespielt.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Der ist auch, der kann aber auch nicht ohne, der muss immer machen. Der, ne?
Ja, genau. Das kommt auch so ein bisschen aus dem raus. Und das ist halt wie für jeden, für Matthias auch ein Ventil, denke ich, ne?
Natürlich, ja klar, Logo.
Kann jetzt ja nicht für ihn sprechen, aber ich vermute das mal einfach. Und genau, und dann habe ich gesagt, ja, hör mal, nehme ich doch mit ins Boot. Ich kann trommeln. Und dann war das lange Duo-Ding. Haben dann mit Hannes Jeckel von Juniors damals die You Need a Coin rausgebracht. Und dann kam noch einer dazu, Gitarrist und noch ein Bassist. Und dann haben wir noch ein Album rausgebracht.
Auf jeden Fall habt ihr 2007 habt ihr wieder zusammengefunden.
Ja.
Zu The Heart of Horror.
Ja.
Und habt dann einfach nach Lust und Laune zwei Alben rausgebracht und Konzerte gespielt.
Richtig, genau.
Aber das war, da hattet ihr sonst Jobs und habt das quasi aus Spaß gemacht.
Genau, Matthias ist Logopäde geworden. Heute auch immer noch. Und ich dann irgendwann Diplom-Heilpädagoge und der dritte im Bunde damals der Soundtechniker. Und das war dann immer, da war klar, das Leben geht halt dann weiter. Man ist dann aus der Schule raus, ne? Dann läuft das irgendwie weiter und man muss irgendwie gucken, wo, dass man seine Miete bezahlt. Und dann kam der Schwenk so zum Hobby eher. Das Herz hat gesagt, vielleicht wird es das nochmal so, vielleicht kriegt man die Kurve noch. Aber mit der Musik, die wir gemacht haben, das war einfach Indie. Und mit Indie muss einem klar sein, dass man über ein Level hinaus nicht kommt. So. Und dass es unwahrscheinlich schwer ist, dann zu überleben oder nur ganz selten es Leute schaffen, mit Indie-Musik so viele Leute zu erreichen, dass du gut davon leben kannst, lange, ohne einen Beruf auszuüben, noch nebenbei. Ne? Genau. Und deswegen war das dann immer ein Hobby. Ja. Und dann ist der Matzemann, jetzt kommt der Schwenk, gefragt worden von Blackmail damals, weil der Aldo ausgestiegen ist, ob er da singen möchte. Und da hat es quasi bei mir gestartet. Er hatte so ein bisschen Schiss mit denen, die ja schon sehr erfahren waren, auf Tour zu gehen und so. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich kann keine Gitarre stimmen, ich kann nicht mal, ich kann keinen Ton greifen, nix. Ich fahre mit als Backliner und ziehe mir das irgendwie schon drauf. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja,
und
geil.
Dann quasi
in also wirklich, das war dein Backline-Start? Anfang?
Ja. Mit,
ach, das ist ja, dann, hör mal, dann ist Matthias, dann ist er ja an allem schuld.
Ja, voll. An so vielen.
Ja.
Ist krass, ne?
Lustig.
Ja, und
lustig.
Ich habe ihn nicht alleine gelassen. Also der ist,
ja.
Wir waren immer sehr eng. Und zusammen hat man sich immer irgendwie sicher gefühlt. Genau.
Das ist richtig schön, das ist richtig bromantic, Alter.
Boah, ein geiles Wort, habe ich ja noch gar nicht gehört.
Echt nicht? Nee. Das passt zu euch wie auf Arsch und Eimer.
Ja, zu uns auch.
Arsch auf Eimer. Hör mal, bevor wir da jetzt weiterreden, ne, kommt jetzt eine kleine Kategorie. Und zwar entweder oder.
Entweder oder.
Bier oder Wein?
Ja, Bier, klar.
Currywurst oder Döner?
Hör mal, das ist das denn? Currywurst, sehr.
Als wir im Januar, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, nachts sehr angetrunken, wo war das denn?
In Essen, am Hauptbahnhof.
In Essen, am Hauptbahnhof, da haben wir mal schön Döner gegessen.
Ja, da gab es keine Currywurst. War nicht mehr auf, ne?
Ah, verdammt. Wir waren auf der Kinopremiere von dem sehr guten Film Enkel für Anfänger von meinem Freund Wolfgang. Den möchte ich hier gut grüßen, der Regisseur Wolfgang Groß. Sehr guter Film, kann man sich angucken. Da habe ich eine kleine Statistenrolle drin. Ich sage sogar was. Und da waren wir gemeinsam mit der Premiere in Essen und sind danach in so eine illustre Runde mit also mit so dem Regisseur und den Hauptdarstellern und den Produzenten und dem Verleih saßen wir auf einmal noch in so einer Hotelbar. Das war sehr interessant, dass er auch mal sehr interessant,
ganz andere
auch mal
Welt.
Die Macher der Filmwelt auch zu sehen und nicht nur den Macher der Musikwelt auch mal kennenzulernen.
Ja.
Naja, und auf jeden Fall wollten wir noch was essen. Da fanden wir, dass das doch eine tierisch gute Idee war über nachts. Und dann wolltest du dir noch einen Fuffi ziehen und du hast den aus dem Geldautomat gezogen und ich hab ihn noch gesehen, aber dann war er weg.
Da kam einfach eine Windböe.
Das war echt.
Und der Geldautomat war so eine Ecke an so einem Platz und zack, weg war's. Wir haben bestimmt eine Viertelstunde gesucht und das kann doch nicht wahr sein. Naja, dann haben wir einen.
Ja, den Döner habe ich dann bezahlt.
Aber das war ein schöner Abend, muss ich ja sagen.
Ja, das war richtig schön.
Das war cool.
Einsame Insel oder Innenstadt?
Insel. Definitiv Insel.
Klick oder nicht Klick?
Klick.
Klettern oder Trommeln?
Im Moment Trommeln.
Ich hätte mit einer schnelleren Antwort gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin.
Mhm. Ja, es ist komplizierter.
Ja, ich weiß ja auch, warum ich dir genau diese Frage stelle.
Ja, ich weiß.
Ich weiß, wie gern du nach Frankreich fährst und da ein bisschen boulderst.
Ja, was? Ja, Fontainebleau. Super schöner Ort. Das ist nämlich wie eine Insel im Wald. Klettern im Wald. Dann mit Freunden. Ja. Super schön. Richtig schön.
Das vermisst du, oder?
Ja. Das ist,
glaube ich.
Man muss in Balance bleiben und das ist in diesen Zeiten halt super schwer.
Hund oder Katze?
Hund. Habe ich. Eine deutsche Dogge. Bommel.
Auto oder Fahrrad?
Im Moment Fahrrad.
Sehr gut. Pizza oder Nudeln?
Pizza.
Meer oder Berge?
Ja klar, Berge. Bin Kletterer.
Vinyl oder Stream?
Ich habe meinen Schallplattenspieler kaputt, deswegen im Moment Stream. Aber der Holger Brandes hat einen alten Schallplattenspieler irgendwie aus den 70ern jetzt repariert für mich und hat gesagt, hier, du musst wieder Vinyl hören. Da freue ich mich
schon drauf.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Wäre bei mir ein klassisches Beides. Ich streame und Musik, die ich mag und Bands, die mir am Herzen liegen, da kaufe ich die Platte und höre die auch zu Hause. So wirklich, wenn wirklich Genuss Musik gehört wird. Ja.
Ja. Wenn man dazu kommt.
Wenn man dazu kommt, genau. Weil es ist ja auch ein bisschen anstrengend. Man muss die Platte auflegen. Man muss gucken, dass da kein Staub drauf ist. Man muss gucken, dass die Nadel nicht versifft ist. Und vor allem, man muss aufstehen und die Platte rauflegen. Man muss aufstehen und die Platte umdrehen. Wenn man streamt, dann kann man sich irgendwie per WLAN in seine WLAN-Boxen einwählen und kann 100.000 Stunden die Musik anmachen, die man jetzt gerade hören will. Aber das mag ich auch so gerne am Vinyl hören und am Analogen, dass man da aktiv was tun muss.
Ja, ich liebe das. Ich liebe das.
Selbst kochen oder Lieferservice?
Ach, selbst kochen. Ja, sehr.
Okay, wir sind stehen geblieben. Genau, deine Anfänge als
Drumtech
und deine Anfänge also als Backliner.
Backliner quasi.
Genau.
Und das hat bei Black mal angefangen, ja.
Genau, das hat bei Black mal angefangen, als Matthias da als Sänger eingestiegen ist. Und Sarg, mein Hase. Da haben wir uns dann auch schon kennengelernt, oder?
Genau.
Blackmail war eine Vorband von Matzen.
Richtig, ich glaube in Berlin haben wir uns das erste Mal kennengelernt.
Ich glaube, das war 2011. Ich schätze, das war 2011. Da haben wir uns kennengelernt und ich kann mich erinnern an ein Konzert. Das war in Leipzig. Da haben wir gespielt und da waren wir in Backliner-Not.
Genau.
Und dann haben wir dich gesehen und haben gesehen, dass du das bei Blackmail sehr, sehr gut machst und haben dich gefragt, ob du das nicht so vertretungsmäßig bei uns auch machen kannst.
Mhm. Das machst jetzt die Köpfe dich nicht, wenn was passiert. Und das gehört ja dazu. Am Anfang machst du einfach Fehler. Aber ich bin halt so, ich mache mir dann richtig, weißt du selber, ne, wenn ich Kacke baue, dann mache ich mir immer richtig
Gedanken. Weil du es allen einfach schön machen willst.
Exakt. Das ist Segen und Fluch zugleich.
Das heißt, wir waren die zweite Band überhaupt, bei der du als Backliner
richtig
dabei warst.
Genau. Total krass.
Das war mir tatsächlich nicht bewusst.
Habe ich gut geheim gehalten.
Heute kommt alles ans Licht.
Heute kommt alles auf den Tisch.
Ja, ich würde jetzt gerne die nächste Kategorie starten.
Sehr gerne.
Die da heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage.
Sebastian Matzen hat eine Frage.
Hallo, lieber Tim, ich habe eine Frage. Aber vorweg muss ich erstmal sagen, auch ganz ironiefrei, du fehlst mir. Und ich würde wahnsinnig gerne wieder mit dir auf Tour gehen. Und das fehlt mir massiv. Gut, das muss ich nur vorweg schicken, weil wir uns ewig nicht gesehen haben. Jetzt meine Frage. Tim, was hast du gerade in deinen Hosentaschen?
Achtung, ich gucke.
Tim kramt in seinen Hosentaschen.
Kindergeld?
Was ist Kindergeld?
Das ist so Spielgeld.
So eine Münze.
So was? Hier so.
Hier. Ah, yeah.
Ein Klinkestecker. Kleinklinker auf Großklinker. Oh. Immer dabei. Ja. Ein Zopfgummi. Ich habe noch lange Haare.
Stimmt, die sollten eigentlich schon längst ab sein. Stimmt.
Ohne Scheiß, von meinem Schallschutzraum.
Was ist das?
Schaumstoff. Ist jetzt wahrscheinlich schon 3000 Mal mitgewaschen worden. Und der Kronkorken vom Corona. Ach, der Sebastian, ey.
Ja, ich kann das alles unterschreiben, was Sebastian gesagt hat. Der hat da sehr schöne Worte gefunden, finde ich.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich ja, also, ich habe das ja mal sehr intensiv gemacht, dieses, das Downtacken. Wir sind ja in der Chronologie gerade dann bei Matzen angekommen, dann bin ich natürlich dann auch auf Festivals mal mitgefahren und habe dann auch andere Tags kennengelernt und andere Leute kennengelernt. Und dann gab es eine Band aus Hatting, die, da wusste ich, weil es halt auch einfach Schulfreunde waren, dass die auch irgendwie unterwegs sind. Das war Frieda Gold damals. Und dann, genau, hat man sich auf dem Festival getroffen und dann habe ich deren Tourmanager kennengelernt, Holger Brandes. Und ab da ging es dann los für mich, durch Holger.
Ach, du hast Holger da erst kennengelernt?
Genau, ich weiß gar nicht, ob das war. Nee, was mal, Deichbrand war das, glaube ich.
War das nicht Highfield?
Stimmt, das war Highfield. Du hast recht.
Ha, siehst du?
Du hast recht. Genau, und und ich hatte halt eine gute Verbindung zu den ganzen Leuten. Und deren Tag ist dann auch ausgefallen. Beziehungsweise die wollten erweitern auf einen zweiten Tag. Die hatten nur einen immer mit.
Okay.
Und das wurde too much irgendwann bei denen, weil die halt auch sehr viel Bühnenelemente dabei hatten und noch viel mehr Instrumente auch. Genau. Und da fing das dann quasi an. Dann gab es eine Tour mit denen. Da hat man dann richtig tolle Arbeitskollegen gehabt, den Alex Becker, schöne Grüße von Rammstein, In-Ear Monitoring. Und den Olaf Broders, Gitarrentech von Grünemeyer, Westernhagen, Tokyo Hotel. Also wirklich so Leute, die aus dem Business kaum wegzudenken sind, die wirklich schon alles gemacht haben. Und die haben mir so viel einfach beigebracht. Mit Herz und so. Das war dann, da kam dann auch nochmal, dann wurde das dann auch ein bisschen professioneller dann auch. Und die haben dann gesagt, so macht man das nicht. Es gibt ja auch ganz klar so Regeln, die man einhalten muss. Und das war toll. Und dann ging es los. Und dann Holger Brandes, auch Tourmanager, Ministry, The Hooters, hat dann gesagt, komm, fahr mit auf Welttournee. Komm, fahr mit auf Amerika-Tournee. Komm, fahr mit auf Europa-Tournee.
Krass.
Dem habe ich sehr viel zu verdanken. Sehr, sehr, sehr viel. Ja. Jetzt rein an Lebenserfahrung dann und an überhaupt an Ereignissen im Leben, die dann dadurch passiert sind, hat mich sehr weit nach vorne gebracht. Jo.
Krass.
Ich habe die Sachen dann ja auch zugesagt, weil wir haben damals auf dem Land gelebt, in Richtung Borken. In einer Wohnung und hatten so ein Konzept. Ich war mittlerweile Diplom-Pädagoge und wollten ein Kinderheim aufmachen und uns fehlte aber das nötige Geld für einen Hauskauf. Ich komme aus einer armen Familie, meine Frau auch und wir hatten einfach kein Eigenkapital und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann ziehen wir das jetzt mal hart durch und ich tacke halt super viel. Was bedeutet, Frau im 8. Monat schwanger, ich auf Tour, 6 Wochen Welttournee, komm wieder, bin 3 Wochen da, wir heiraten währenddessen, Kind kommt auf die Welt, zwei Tage später wieder 6 Wochen weg.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ich sag dir, das war echt krass. Die härteste Zeit, sowohl für uns als auch für mich, die ich so gehabt habe. Das war, aber wir haben es dafür entschieden und dadurch können wir jetzt das machen, was wir machen. Und das war es wert. Und das war mir dann aber auch zu viel. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich aufpasse, dass ich in Balance bleibe, weil ein reiner Drumtech zu sein, den Traum haben, reiner Drumtech zu sein, ich sehe das, ist eigentlich nicht kompatibel mit Familienleben. Das ist, wenn du jetzt in der Band spielst, dann hast du 3 Tourneen und eine Albumaufnahme vielleicht im Jahr. Wenn du aber ein Tech bist oder ein Tourmanager bist.
Wenn es hochkommt.
Ja, wenn es richtig viel ist und wenn du aber Tourmanager oder Drumtech oder Gitarrentech bist, bist du 250 Tage im Jahr weg von deiner Familie und bei so vielen funktioniert das nicht und das war auch wichtig damals für mich und die standen mir sehr gut bei, dann damals, nachdem meine Tochter auf die Welt kam, die konnten das nachempfinden, weil die auch nicht mitbekommen haben, wie ihr Kind auf die Welt gekommen ist, weil sie auch irgendwie auf Tour waren irgendwo. Mhm. Und da wusste ich, reiner Drumtech sein ist es auch nicht. So. Und dann habe ich das ziemlich runtergefahren und mache jetzt eigentlich nur noch Matzen mit Leib und Seele.
Ja, also wenn es dann wieder geht.
Haben wir doch im Mai 2, oder?
Ja, hoffen wir mal.
Wenn sie klappen.
Ja, weil ich meine, du hast ja wirklich da noch unfassbar viel gesehen. Also vor allem durch Ministry und durch die Hooters halt auch einfach so richtig, richtig krasse Touren, richtig unfassbar riesen Festivals in Südamerika oder eben, wie du gesagt hast, in Australien und einfach mal eben eine Welttournee machen.
Ja.
Das schult ja auch einfach unfassbar.
Total.
Oder?
Und das war so skurril. So, du hast eine Frau zu Hause, die hochschwanger ist. Du bist jetzt aber gerade irgendwo in Chile oder in Argentinien. Und das war so.
Oh Gott.
Das war too much einfach so. Und ich möchte ein großes Lob an meine Frau aussprechen, die das alleine gewuppt hat zu Hause. Das war eine Mega-Leistung. Also,
Hör mal, wir wollen langsam zum Abschluss kommen und ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja.
Was hat dir der Sänger von der Band Lucifer damals als Tipp auf das Snare-Fell geschrieben?
Keep on keeping on.
Keep on keeping on?
Ja, genau das.
Was hat dir das gegeben? Was hat dir das gesagt?
Du musst immer weitermachen. Immer. Und so wie du gesagt hast, ich bin Macher und so bleibt das. Keep on keeping on. Weil für mich gibt es keine, ich möchte später nicht da sitzen und mir sagen, hättest du das nochmal gemacht. So, nee, mach weiter. Der war sehr weise, der Mann.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Tim. Ich habe tatsächlich, obwohl wir uns so lange kennen, obwohl wir so gute Freunde sind, habe ich heute echt noch viel über dich gelernt. Viel mehr, als ich dachte.
Oh,
vielen Dank.
Sehr gerne. Ich sag danke.
Das war Bumm, Zack. Bis zum nächsten Mal.